Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Westliche Sicherheitsexperten rechnen mit einem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Einige prophezeien sogar schon einen konkreten Zeitpunkt dafür. Mitte, Ende Januar wird da gesagt. Und die ganze Welt wartet deshalb mit Spannung auf das für heute angesetzte virtuelle Gipfeltreffen von Joe Biden und Wladimir Putin. Um 16 Uhr unserer Zeit soll es beginnen und wir reden mit unseren Korrespondenten, und zwar mit unserer Korrespondentin in Washington, Doris Simon. Schönen guten Morgen.
Morgen.
Und mit unserem Korrespondenten in Moskau, Florian Kellermann, auch an Sie einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen nach Berlin.
Ist denn die tatsächlich mögliche und für viele wahrscheinliche Invasion in der Ukraine im Moment die größte Sorge in den USA, Frau Simon?
Also es ist sicher eine große Sorge für den US-Präsidenten, aber ganz im Ernst, in den USA sind die Themen, je nachdem, wo man politisch steht, Covid oder Inflation, die Lieferkettenprobleme und nicht lachen, es ist wirklich so, viele Leute machen sich Sorgen, ob sie denn alle Weihnachtsgeschenke bekommen für die Lieben, weil eben vieles nicht zu bekommen ist. Und dann ist da auch noch die Baseball-Unterbrechung wegen eines Arbeitskampfs in der Liga.
Wie ist das in Russland? Ist da umgekehrt eine mögliche NATO-Osterweiterung die größte Sorge, die die Menschen beschäftigt oder zumindest die Politik?
Ja, zumindest die Politik. Also ich glaube, die Menschen würden sich da so von sich aus jetzt auch keine Gedanken machen. Aber ich meine, das Problem ist natürlich für die Menschen dann auch und auch vor allem auch für Putin, dass hinter dem Wort Osterweiterung die Ukraine steckt. Und die Ukraine, die ist eben für Russland nicht nur etwas, was irgendwie geopolitisch besetzt ist, wo dann eben wo man Angst haben müsste, wenn da Waffen stehen, sondern es ist eben auch etwas, was für viele Russen zu Russland dazugehört. Und Putin hat es im Sommer ja nochmal in einem Beitrag, in einem quasi wissenschaftlichen, für ihn wissenschaftlichen Artikel dargestellt, der heißt Die historische Einheit der Russen und Ukrainer. Der Titel sagt schon alles, Kiew, die Mütter der russischen Städte, so wird es in Russland genannt, und deshalb abseits von allen geostrategischen Überlegungen, die Ukraine darf auf keinen Fall einfach ein westliches NATO-Land werden, das von uns getrennt ist, so ist da eben die Einstellung dazu.
Dann, Frau Simon, wäre es ja ganz einfach, dann müsste Joe Biden sagen, wird es auch nicht, NATO-Ukraine machen wir nicht, jetzt zieh du deine Truppen an der Grenze ab, aber so einfach wird es nicht sein, ne?
Ja, aber das wird auf jeden Fall gesagt werden. Das ist hier schon vorneweg klar gemacht worden, dass Joe Biden nicht drum herum redet. Dass er natürlich sagen wird, die Ukraine entscheidet selber über ihre Sicherheitspolitik. Die NATO entscheidet selber, wen sie aufnimmt und wen nicht. Und rote Linien, das machen wir nicht mit. Bleibt Ihre Frage, ja, was bieten die dann an, die USA? Ehrlich gesagt, ich habe da nicht viel gefunden. Negativ kann man sagen, dass sie jetzt nicht mit Zeigefinger, aber doch eine Drohkulisse aufgebaut haben. Sanktionen gegen das im Rahmen des internationalen Finanzsystems, dass nämlich Russland dann davon abgeschnitten würde, das ist wirklich eine gravierende Sanktion. Aber eben auch, dass wenn Russland gegen die Ukraine militärisch vorgeht, die Militärhilfe der USA stark verstärkt wurde und dass die USA sich stärker an der Ostgrenze, an der Ostflanke der NATO engagieren wollen. Alles Dinge, die Russland nicht will. Aber es ist natürlich nicht ein wahnsinnig attraktives Angebot, wo der russische Präsident leicht wieder zurück kann von dem, was er da aufgebaut hat.
Aber zum Beispiel vom internationalen Finanzsystem abgeschnitten zu werden, ist natürlich schon eine beunruhigende Vorstellung für Russland. Könnte denn Putin zu irgendwelchen Kompromissen bereit sein?
Ja, also grundsätzlich so einen globalen Kompromiss, in seinen Augen wäre das dann einer, stellte sich sicher vor, dass es dann irgendwann mal dazu kommen sollte, die Ukraine klar irgendwie auch mit dem Westen verbunden, zumindest wirtschaftlich, aber eben militärisch unter russischem Einfluss, das heißt also kontrollierbar von Russland aus. Dieses Wort von der sogenannten Finnlandisierung der Ukraine kommt immer mal wieder hoch, also ein Land, das eigentlich dann eben abhängig ist von Russland, damals von der Sowjetunion Finnland, aber dem man eben gewisse Freiheiten, vor allem wirtschaftliche Freiheiten zugesteht. Wir haben es gerade aus den USA gehört, das ist keine Option für Washington. Ja, kann denn, da hätte ich auch mal eine Nachfrage, Frau Simon, könnte denn Washington anbieten oder Biden, dass eben Nord Stream 2 durchgeht, dass es da keine Sanktionen gibt? Mehr aus den USA oder hat Biden diese Vollmacht gar nicht, das zu machen?
Diese Möglichkeit hat er nicht. Er hat zwar aufgehalten, die Sanktionen, die bislang vom Kongress beschlossen wurden, nur jetzt angesichts der Situation, der Eskalation rund um die Ukraine durch Russland, gibt es im Kongress zunehmend wieder Stimmen, sogar auch wieder auf demokratischer Seite, die Sanktionen wieder erneut zu verhängen gegen Beteiligte an Nord Stream 2, weil die Stimmung hier innenpolitisch so ist, dass Biden Biden wirklich geprügelt wird für seine Entscheidung, nicht die Sanktionen zu bestätigen, die sein Vorgänger am letzten Tag im Amt, Donald Trump, verhängt hatte. Das ist für ihn ein ganz schwieriger Schritt, aber er ist ja dabei geblieben, sie nicht umzusetzen. Jetzt muss man sehen, ob es weitergeht. Aber er hat auf jeden Fall nicht carte blanche, weil er dafür den Kongress braucht.
Das ist ja offenbar, das ist natürlich nicht überraschend, was Sie beide jetzt erzählen, ein sehr schwieriges Gespräch, wo es auf der bilateralen Ebene, so kommt es mir vor, kaum zu Lösungen kommen kann. Wie ist es denn, wenn es nicht mehr ums Bilaterale geht, sondern mehr um die internationale Lage? Stichwort Iran zum Beispiel, das Atomabkommen, aus dem Trump ausgestiegen ist. Da ist man sich ja wie in vielen anderen Weltfragen auch nicht einig zwischen Russland und den USA. Könnte das so ein Ausweichmanöver sein, um sich da auf irgendwas zu einigen?
Also die Erwartungen daran, was rauskommt bei diesem Gespräch, sind hier in Washington eher niedrig. Positiv gewendet sagt man, es ist aber eine Chance, die wir unbedingt nutzen müssen, um möglicherweise aus dieser dramatischen Krise diplomatisch irgendwie noch rauszukommen. Insofern den anderen Themen, die auch noch auf der Agenda stehen, die genannt wurden, auch hier bei uns in Washington, Cybersecurity, regionale Themen, das kann natürlich auch Belarus sein oder eben das Atomprogramm, erwartet eigentlich niemand, dass es einen großen Durchbruch gibt. Aber es wäre natürlich auch eine verpasste Chance, wenn man schon mal zusammen spricht und vielleicht gerade mal einen Moment hat, das nicht zu tun.
Belarus ist auch so ein Stichwort, Herr Kellermann, ne? Dass da Putin irgendwelche Kompromisse anbietet, ist auch nicht sehr wahrscheinlich, oder?
Nee, weil da lehnt er sich ja grundsätzlich zurück und sagt, das ist Sache von Lukaschenko, damit habe ich nichts zu tun. Und er schaut dem Treiben oder den Problemen, die die EU dadurch hat, in Ruhe zu. Das heißt, da wird er sich nicht darauf einlassen, dass er da irgendwie was dreht. Auch das Verhältnis zwischen Lukaschenko und Putin ist ja auch gar nicht so einfach, wie es häufig dargestellt wird. Ja, Iran, klar, da haben beide doch ein gemeinsames Interesse, dass die Atomwaffen eben nicht weiter verbreitet werden. Beide sind Atommächte, beide wollen nicht, dass noch viel andere dazukommen. Allerdings ist das Prä hier natürlich schon bei den USA. Die haben das Abkommen gekündigt, haben die Sanktionen wieder eingeführt. Das heißt, auch da ist Russland eher in einer passiveren Rolle als die USA.
Unser Korrespondent in Moskau, Florian Kellermann, und unsere Korrespondentin in Washington, D.C., Doris Simon, zum heutigen virtuellen Gipfeltreffen zwischen Joe Biden und Wladimir Putin.